höre gerade Kassette und der Harald hat die freundlicherweise aufgenommen, wo, ich denke es war Deutschlandfunk, wo berichtet wird, unter anderem, wie zum Beispiel die Umwelt, das heißt die Welt, auf eine gläubige Gemeinde reagiert. Das ist eine Aussiedlergemeinde und natürlich hier kommt auch ein bisschen Kultur dazu. Aber was mich erschüttert hat, und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Es ist hochinteressant, wenn man sieht, was so die Welt draußen erkennt. Was unsere Botschaft eigentlich ist. Nicht, was wir denen gern sagen wollten, sondern was wir wirklich sagen. Ich hatte mal einen Verkaufstrainer auf der Bank. Es gab es früher. Und der hat immer gesagt, woher soll ich wissen, was du meinst, wenn ich höre, was du sagst? Und ich sage, der hat recht. Und das Interessante ist, was nimmt eigentlich die Welt wahr von uns? Nicht, was wollen wir ihnen sagen, sondern was kommt wirklich rüber? Und das war hochinteressant. Da hat der Bürgermeister redet dann auf der Kassette, da redet die Lehrerin, da redet einfach die Menschen, die mit den Gläubigen in Kontakt kommen. Und sie haben drei Botschaften, haben sie erkannt. Keine Hose der Frau, kein Fernseher und Kinder dürfen nicht aufs Landschulheim. Das war ihre Botschaft. Ich sage jetzt nicht, dass das gepredigt wurde, aber genau das hat die Welt wahrgenommen. Und darum ist es mir so wichtig, dass etwas klar ist. Wenn wir uns heute Morgen versammeln, dann versammeln wir uns letztendlich wegen dem, was Hebräer 12 der Anfang sagt. Und dort heißt es, Jesus Christus, achtet auf ihn. Wahre Gemeinde dreht sich immer um den Sohn Gottes, um Jesus Christus und um sein vollkommenes Opfer. Und das wollen wir auch heute Morgen tun, indem wir das tun, was der Hebräerbrief sagt, ihn betrachten. Und das muss klar sein, wenn jemand kommt, dann muss er wissen, hier geht es um Jesus, hier geht es um den Sohn Gottes, hier geht es um das vergossene Blut, hier geht es darum, dass man in den Himmel kommt. Alles andere ist zweitrangig. Das ist schon mal die Zentralbotschaft. Und wenn die nicht rüberkommt, dann ist alles andere im Rahmen der Verirrung, wenn das nämlich die Evangeliums-Hauptbotschaft des Zentrums überlagert. Und da müssen wir nüchtern sein. Ich möchte heute etwas betrachten. Ich weiß nicht, ob es klar ist. Die Bibel nimmt den Sohn Gottes, der Herr Jesus, und lässt ihn sich offenbaren im Rahmen des Alten Testamentes. Das heißt, das ganze Alte Testament ist die Vorbereitung der Erlösung. Gott hat alles, was er hier gab, der Stamm Juda, das Priestertum, das Opfer, das Vergießen von Millionen von Blutströmen, hat er alles gesteuert, um seinen Sohn zu offenbaren. Und in diese Gesamtoffenbarung des Alten Testamentes, da ist der Herr Jesus eingebettet. Und ich möchte uns dazu eine Bibelstelle lesen aus Hebräer 5, ab Vers 5, wo die Bibel sagt, so hat auch der Christus sich nicht selbst die Würde beigelegt, ein Hohepriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm sprach, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und hier geht die Bibel auf etwas hin und sagt, die Offenbarung Gottes hat zwei Zentren und das geht so weit, dass Gott der Vater sogar hingeht und der Herr Jesus seinen eigenen Sohn anspricht und sagt, du bist erstens der Sohn Gottes. Das ist eine ganz zentrale Offenbarung. Du bist der Sohn. Du bist der, der die Himmel verlassen hat, der Mensch wurde wie wir. Du bist der Sohn, der kommt als Botschafter Gottes des Vaters, um diese große Erlösung zu vollziehen. Und das Zweite, und das möchte ich betrachten heute Morgen vor der Schrift, ist, du bist Priester in Ewigkeit. Das heißt, bis in alle Ewigkeit hinein nach der Ordnung Melchisedeks. Das heißt, da ist ein Priestertum, das bestimmte Merkmale aufweist und das für uns unendlich wichtig ist. Vers 10 wird es wiederholt, von Gott genannt, hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger, zentraler Punkt. Was heißt es, dass der Herr Jesus Priester nach der Ordnung Melchisedeks ist? Er ist nicht Priester nach der Ordnung Aarons, das heißt nach dem mosaischen Gesetz, sondern er ist nach der Ordnung Melchisedeks. Sedex. Und wenn man das sich anguckt, dann stößt man auf etwas. Übrigens, das Wort Ordnung, das bedeutet im Griechischen eigentlich in erster Linie eine Reihenfolge. Das ist ein militärischer Ausdruck. Was soll man sagen? Es bedeutet natürlich auch nach der Art Melchisedeks. Aber es hat ganz stark den Charakter, praktisch Ordnung. Das heißt, es ist eine andere Reihenfolge. Es ist eine andere Ordnung. Das heißt, es kommt in einem anderen Zusammenhang. Es sagt ganz stark aus, anders. Auch anderes Opfer, alles anders. Und im militärischen Sinne wie eine andere Abteilung. Die eine sind die, die auf dem Boden kämpfen, die andere in der Luft, so ähnlich muss man sich vorstellen. Es ist anders, völlig anders. Nach der Ordnung Melchisedeks. Was ganz anderes, was ganz Neues, eine andere Ordnung, eine andere Reihenfolge, alles anders. Das ist mal entscheidend. Wenn man Hebräer 6, Vers 19 sich ansieht, wieder im Hebräerbrief, dann sieht man, was Gott sagt. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der hohe Priester in Ewigkeit geworden ist, nach der Ordnung Melchisedeks. Und jetzt sagt die Bibel plötzlich etwas, man überliest es sehr gern, er sagt, er ist der, und das ist das Merkmal dieses hohen Priesters, der praktisch hinter den Vorhang ging. Und zwar hinter den Vorhang im himmlischen Heiligtum. Und das ist der große Unterschied. Der Priester nach der Ordnung des mosaischen Gesetzes, der aaronitische Priester, der geht in ein irdisches Heiligtum ein, auf der Erde. Der geht praktisch in ein Vorläuferheiligtum ein und bringt nicht das kostbare Blut, sondern nur Tierblut dort auf den Sühnedeckel. Und der Sühnedeckel ist nur von Gold. Wohingegen im Himmel ist ein richtiges Heiligtum. Richtig, mit allem drum und dran. Und dort, sagt die Bibel, ist der Sühnedeckel Jesus Christus persönlich. Er ist nicht nur der Sühnedeckel, praktisch diese Deckplatte, wo die Erlösung geschieht, sondern er ist auch der Priester. Und er springt kein gewöhnliches Blut, sondern sein kostbares, teures, unbeschreibliches. Göttliches ist eigentlich falsch. Es ist menschliches Blut mit dem Wert der Gottheit, so muss man es nennen, springt er auf diesen Sühnedeckel im Himmel. Das heißt, die Bibel zeigt hier nochmals, es geht darum, dass er in ein anderes Heiligtum ging. Das ist diese Ordnung. Ein anderes Heiligtum. Ein anderes Blut. Eine andere Qualität der Erlösung. Alles unendlich höher, unendlich besser, wie das, was im Alten Testament geschehen ist. Ich denke, es ist klar, Hebräer 9, die Stelle ist ja sicher bekannt, ab Vers 11 beschreibt ja diesen Vorgang. Als aber Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, und hier ist heilsgeschichtlich was ganz Entscheidendes. Der zukünftigen Heilsgüter, hier beginnt etwas Neues, das der alte Bund nicht hatte, ausdrücklich, Teilung des Wortes, das hatte der alte Bund nicht, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälber, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung bewirkt. Das heißt, dieser Opfervorgang geschieht nur einmal, bis in alle Ewigkeit hinein. Und dieser Opfervorgang reicht mit dem einmaligen Opfer für alle Ewigkeit aus. Das heißt, man braucht hier nichts hinzutun. Der hohe Priester im Alten Bund musste immer am Yom Kippur, am Versöhnungstag, einmal hinein. Musste immer. Und das Volk hat gejubelt, wenn er drin war. Unser Opfer, das Opfer nach der Ordnung Melchisedeks, reicht einmal für alle Ewigkeit und ist dann so ausreichend, dass nichts mehr hinzugetan werden muss. In Hebräer 10, 19 sehen wir ja dann, wir haben es heute Morgen auch gelesen, dass praktisch durch dieses vergossene Blut, durch dieses einmalige Opfer jetzt der Gläubige hinzutreten kann, wahrhaftig hinzutreten kann. Das heißt, der Weg ist frei, da ist alles anders. Auch für mich als Gläubig ist alles anders. Und hier jetzt einfach einmal ein kleiner Stopp. Geschwister, wenn ihr euch bekehrt habt, wenn ihr wiedergeboren seid zu einer lebendigen Hoffnung, wenn ihr Vergebung der Sünde habt und Gläubige seid, dann müsst ihr auch lernen, mit der Bibel umzugehen. Ihr müsst lernen, dass ein Unterschied ist zwischen Altem Testament und Neuem Testament. Dass ein Unterschied ist zwischen letztendlich der Haushaltung des Gesetzes, des mosaischen Gesetzes und der Gnade. Es ist ein Unterschied. Da ist sehr vieles anders. Wir nahen uns völlig anders wie ein Jude im Alten Testament. Da ist eigentlich alles anders. Wir sind Kinder des Priesters nach der Art und Ordnung Melchisedeks und nicht aaronitische. Das heißt, wir gehören nicht zum mosaischen Gesetz, wir gehören zum neuen Gesetz. Dem Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Und dieser große Unterschied wird hier letztendlich dargelegt durch diese neue Priesterordnung
durch die Priesterordnung nach der Ordnung Melchisedeks. Und das muss man begreifen, dass man versteht, was hier passiert ist. Die ganze Begebenheit wird ja zitiert im Hebräerbrief und die kommt aus 1. Mose 14. Und da ist interessant, in 1. Mose 14, da passiert etwas. Ich lasse bloß einmal da anfangen. Es begab sich zur Zeit des Königs Amraphel von Sinea, Ariochs des Königs von Eleazar, Kedorlaomers des Königs von Elam und Tideals des Königs von Goyim. Das ist die eine Seite. Das ist die Gruppe 1. Und da sieht man, wie die Welt funktioniert. Du siehst hier letztendlich den König der Goyim. Goyim ist das hebräische Wort für Heiden. Wenn du mit einem Jude zu tun hast, dann wird er sagen, du bist ein Goy, du bist ein Goyim, du bist ein Heide. Also die Goyim sind die Heiden. Und hier siehst du König der Heiden. Wer ist der König der Heiden? Wer fragt, ist der Teufel. Bis Jesus dann am Schluss der König der Nationen werden wird, wenn er nämlich die Herrschaft übernimmt. Aber in der Phase, hier hast du Finsternismächte. Und das ist das, was diese Welt bewegt. Und das Nächste, was kommt, die kämpft gegen den König von Sodom und gegen den König von Gomorra und noch andere Konsorten. Es ist einfach das, was man verstehen muss. Die Weltpolitik ist die Aneinanderreihung und das Aufeinanderprallen von zwei Gruppen der Finsternis gegeneinander. Insofern gibt's die Guten und die Schlechten nur bedingt. Natürlich gibt's Bösartigeres und weniger Bösartiges, aber die Weltgeschichte, Muckeridge, dieser große Literaturmensch aus dem angelsächsischen Raum, der hat gesagt, es ist das Marionettentheater des Teufels, die Politik. Und hier siehst du einen Weltkrieg in der kleinen Welt, die es damals gab. Du siehst hier ganze geballte Königreiche gegeneinander aufmarschieren. Und das ist der Zustand dieser Welt. Und da siehst du zum Beispiel, wenn du dir es näher ansiehst, wo die alle angesiedelt waren, da war auch Babylon dabei. Und das ist die Welt. Die Welt ist immer Krieg. Und mit Krieg Hunger, Elend, Not, Leid. Die apokalyptischen Reiter. Das Wesen der Welt ist immer Babylon. Babylon spielt immer eine entscheidende Rolle, die religiöse Verführung. Und was du hier siehst, die gehen aneinander und dann siehst du, wie sie rauben, morden. Und das ist immer das, was die Welt auch prägt, nämlich die Gier. Es wird kein Krieg angezettelt, in der Regel aus ideologischen Gründen, sondern dahinter steckt immer die verborgene Gier. Es ist immer die Gier des Menschen, der mehr will, als er kriegt. Das ist genau die Zielsetzung des Teufels. Er wollte mehr sein, als ihm Gott gab, und das hat zum Sündenfall des Teufels geführt. Das hat bei Eva, die mehr sein wollte, als Gott ihnen gab, zum Sündenfall des Menschen geführt. Und das führt zum Wesen dieser Welt, zu diesem teuflischen Einfluss. Und jetzt sieht man hier, mittendrin in diesem Szenario, wo die Finsternismächte aufeinander losgehen, sind zwei Gläubige. Das ist der Lot, das ist der weltliche Gläubige, der Kompromissmensch. Und das ist Abraham, der hingegebene Gläubige, der Gott dienen will. Und jetzt siehst du was Interessantes. Lot zeltet, ich möchte das jetzt nicht näher ausführen, er zeltet in der Nähe von Sodom. Und mit jedem Bericht, wo du Lot siehst, ist er ein bisschen näher nach Sodom gekommen. Das heißt, die haben ihn kassiert. Und da siehst du, wie die Welt wird. Sie kassiert die Gläubigen. Und dann am Schluss passiert es, nachdem er in Sodom ist, wird er durch diese Turbulenzen der Welt wird er mitgerissen. Das ist die Gefahr für uns Gläubige. Wenn man zu nahe zu diesen Gruppen kommt, ob man zum König von Goyim zu nahe kommt, oder dem König von Sodom, oder dem König von Gomorra, wenn man denen zu nahe kommt, kann es passieren, dass sie einen mitreißen. Und dann geht's einem wie Lot. Mit einem Schlag fangen die Krieg miteinander an. Das heißt, die macht böse Dinge und du wirst mitgerissen als Gläubiger, obwohl du nichts damit zu tun hast. Warum? Mangel der Absonderung. Hätte man sich sauber abgesondert, ist nichts passiert. Abraham tut's Richtige, er sondert sich ab. Er sieht nicht mit der Augenlust die fruchtbare Auen, sondern er fragt, wo willst du mich haben? Er fragt den lebendigen Gott und hat Abraham eine ganz andere Qualität. Und jetzt passiert, dass eben hier dieser Lot mitkassiert wird, mit in die Gefangenschaft muss, mit ins Elend. Er muss praktisch büßen, was er vorher Kompromiss angezettelt hat. Und Abraham letztendlich kämpft dann den geistlichen Kampf. Er kämpft stellvertretend für seinen lauer Mitbruder und Verwandten und kämpft für ihn der Kampf des Glaubens. Er geht hin, greift an und befreit ihn. Und das ist der Dienst des Leibes Jesu Christi, wo die anderen Gläubigen oft dem lauer helfen müssen, dass er wieder zurechtkommt. Aber jetzt kommt eigentlich das, auf was ich raus will. Nämlich jetzt kommt im Endeffekt dieser König Melchisedek, dieser Priesterkönig, so muss man es nennen, Priesterkönig ist er. Und man sieht hier etwas, ich lese ab Vers 17. Als aber Abraham von der Schlacht gegen Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm waren, zurückgekehrt war, ging ihm der König von Sodom entgegen, in das Tal Schawe, welches Königstal genannt wird. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham vom Allerhöchsten Gott, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand geliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Da sprach der König von Sodom zu Abraham, gib mir die Sälen und die Habe behalte für dich. Abraham sprach zum König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem Allerhöchsten Gott, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, dass du nicht sagst, ich habe Abraham reich gemacht, ausgenommen, was die Jünglinge gegessen haben und den Teil der Männer Aner, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind. Sie sollen ihren Anteil erhalten. Und jetzt kommt was ganz, ganz Entscheidendes. Satan greift den klarstehenden Gläubiger, der sich nicht verstricken lässt in diese Kämpfe, wo der Lot mit verstrickt wurde, der klar steht vor Gott, den greift der Teufel im Zeitpunkt an, wo kein Mensch dran denkt. Und das ist das Problem für uns Gläubige, die wir Gott dienen, die wir Gott vollkommen klar nachfolgen wollen, dass er uns oft angreift, wenn du es gar nicht denkst. Nämlich oft greift Gott letztendlich ein, gibt dem Menschen Sieg, lässt ihn überwinden und es ist alles in Ordnung. Aber in der Phase des Kampfes, in der Regel, wirst du nicht angegriffen. Sondern der hinterhältige, gemeine Angriff des Teufels geschieht danach. Als Abraham Sieg hat, wirklich überwunden hat, nachdem er die Feinde besiegt hat, sein Verwandter Lot befreit hat und sie sind zu Hause und es ist alles wieder in Ordnung und die Spannung geht weg. Und man lässt die Schulter sinken und ich, ach, jetzt ist es in Ordnung, jetzt funktioniert es. Dann kommt der Angriff. Und das ist das Gefährlichste im Leben eines Gläubigen, wenn er überwunden hat, wenn du Sieg hast, wenn alles funktioniert hat, wenn du Zeugnis gegeben hast, wenn du einen Dienst getan hast, wenn es in Ordnung ist, dann kommt der Angriff. Typisch. Und jetzt kommt der König von Sodom. Er geht ihm entgegen und das ist etwas, was brutal ist. Finsternismächte sind immer aktiv. Sobald ein Mensch, ein Gläubiger, sich passiv verhält, zieht er automatisch die Finsternismächte an, dass sie ihn angreifen. Finsternismächte sind immer aktiv. Und sobald jemand passiv wird oder sich eine passive Haltung leistet, wird es gefährlich. Glaube ich, immer aktiv. Und hier sieht man, er kommt ihm entgegen, der König von Sodom, nach dem Kampf. Das heißt, Finsternismächte kommen hier, ein Teil nur. Er trifft ihn im Schawetal, in diesem Königstal, das bedeutet gleichzeitig Ebene, vom Namen her. Das heißt, wo war denn letztendlich? Wo war letztlich Lot? Wo ist er gescheitert? In der Ebene, in der Jordanaue. Und in der Bibel ist es ganz klar, in der Symbolsprache ist die Ebene immer Finsternisbereich und die Höhe, die Berge sind der Bereich Gottes. Gott offenbart sich immer auf Berge. Sinai, Golgatha, Tabor und könnt jetzt quer durchgehen. Aber die Finsternis offenbart sich in der Regel in der Ebene. Und er kommt auf der Ebene. Er kommt auf dieser sodomitischen Ebene und versucht hier Abraham reinzulegen. Indem er ihm etwas anbietet. Und das ist immer in der Regel der Trick des Teufels. Ist euch klar? Der Mensch ist ja krankhaft von seinem Sündenfall her, ist er krankhaft, eifersüchtig, neidisch, ist immer auf den Vorteil bedacht. So ist der natürliche Mensch. Also weiß das der Teufel. Also wird er immer, wenn er den Menschen reinlegen will, wird er ihm etwas anbieten. Und wenn du als Gläubiger, der gerettet ist, wenn du Defizite hast, wenn du dir Unzufriedenheit leistest, wenn du nicht gesättigt bist von den Gütern Gottes, dann wird der Teufel dir immer etwas haben, das er dir anbietet. Er wird immer etwas finden, wo er dich in die Falle lockt. Das ist das Teuflische. Und hier sehen wir was ganz klar. Er kommt hier und bietet ihm etwas an. Und jetzt springe ich einmal und zeig, was er will. Vers 21. Er will letztendlich die Seelen. Das heißt, er will die Seele der Menschen. Ihm geht es darum, dass er die Menschen kassieren kann. Und was bietet er dagegen an? Das ist brutal. Er sagt, die habe. Das ist genau das Gleiche, was der Teufel tut bei der Versuchung Jesu in Matthäus 4 und Lukas 4, wo er ihm die Reiche dieser Welt anbietet und sagt, das kannst du alles haben, wenn du anbetest. Das ist genau das Gleiche. Und der Teufel hat immer die gleiche Taktik. Er bietet dir Vorteile. Er bietet dir materielle Vorteile. Er bietet dir Vorteile vom Ansehen, von der Ehre, beruflich, vielleicht sogar ehemäßig. Er bietet dir tolle Dinge an, immer mit dem gleichen Hintergedanke, um dich in die Falle zu locken. Ich habe Brüder gesehen, die, weil sie die falsche Frau geheiratet haben, jämmerlich zugrunde gingen bis heute. Man muss hier äußerst vorsichtig sein, wenn der Teufel die Falle aufbaut. Er bietet an. Das sei A. Er bietet uns etwas an. Es hat in der Regel auch mit Vorteilen zu tun. Und man sieht ja dann, wie Abraham glasklar reagiert und sagt, von dir will ich nicht einmal einen Schuhriemen. Was die anderen tun, meine Mitkämpfer, diese Männer wie Erner, Eschkol und Mamre, ist egal, das ist denn ihr Sache. Wenn die es annehmen, ist ihr Problem. Aber ich, Abraham, nichts. Ich will nichts hier vom Teufel. Und das ist interessant. Er geht sogar so weit, dass er in Vers 22 sagt, ich hebe meine Hand auf, das heißt, er schwört sogar, beim lebendigen und allerhöchsten Gott, dass er nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nimmt, sondern seine Mitkämpfer, wenn die was wollen, ist was anderes. Aber er, keinen Schuhriemen, keinen Faden. Und Geschwister, wir sind noch im Vorspann, wir kommen gleich zum Hohepriester, nach der Ordnung Melchisedeks. Aber eines ist klar, bei diesem teuflischen Kampf muss etwas klar sein. Der Hohepriester ist wichtig für uns persönlich, aber es geht nicht nur um den Hohepriester, sondern es geht auch um den König von Sodom. Immer wenn wir uns um den Hohepriester kümmern, marschiert der König von Sodom parallel auf. Das muss uns klar sein. Und wir müssen eine Haltung haben, wo wir ganz klar vom innersten Herzen sagen, vom Teufel will ich nichts. Aber nicht einmal ein Schuhriemen, nicht einmal ein Faden. Da will ich nichts von dem, was hier von der anderen Quelle kommt. Vom Hohepriester, vom König von Salem, von Melchisedek will ich alles, aber vom anderen will ich gar nichts. Aber nicht einmal einen Millimeter. Und das ist der Grundtenor, der hier aus diesen, ich sag's mal, Texten atmet. Und dann heißt, und das ist wunderbar, Vers 18, es ist herrlich, wenn Gott in der Bibel aber sagt. Geht einmal hin, nimmt die Konkordanz und guckt immer aber. Dann siehst du immer, das Aber Gottes ist was Herrliches, das Aber des Menschen ist was Gräuseliges. Der Mensch sagt nämlich auch aber der meint was ganz anderes, der meint die Ausrede. Aber Gott selber, wenn er aber sagt, dann kommt Herrlichkeit. Und hier heißt, nachdem der König von Sodom in der Ebene, hier im Tal Schawe, Abraham reinlegen will, passiert es. Aber, jetzt geht Gott mit dem göttlichen Aber vor, Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Das heißt, in dem Moment, wenn der Teufel den klarstehenden Gläubiger angreift, dann kommt Gott und praktisch bringt die Gegenaktion. Und dann kommt mir der Melchisedek, der König von Salem, selber entgegen und bringt mir und bietet mir dagegen was anderes. Das heißt, es ist immer das Gleiche. Angebot. Es sind zwei Angebote da. Und meine Entscheidung, die ist immer eindeutig. Ich muss entscheiden, will ich das Angebot des Königs von Sodom oder will ich das Angebot des Melchisedek, des Priesterkönigs von Gott. Und an dem wird sich alles entscheiden. Was will ich? Und es muss uns klar sein, der Kampf läuft immer. Der Teufel lässt uns nicht in Ruhe. Die Angebote sind immer da. Die Frage ist, wie entscheide ich mich? Erkenne ich es? Abraham hat es erkannt. Lot hatte es nicht erkannt. Das ist das Problem. Der laue Gläubige in der Regel erkennt es nicht. Und jetzt wird dieser Melchisedek beschrieben. Den Gott schickt, dem wahren Gläubiger, um ihm zu helfen, was hier passiert. Es heißt hier, er ist der König von Salem. Das bedeutet König des Friedens. Salem ist das Wort, wo nachher auch in der Zeitgeschichte für Jerusalem genannt wurde. Salem heißt nicht nur Friede, sondern ist auch der Name gewesen für Jerusalem. Es heißt der König von Salem, der König von Jerusalem, der König des Friedens. Und hier ist ein entscheidender Punkt. Was Gott mir und dir anbietet, das ist auch wichtig für alle in unserer Mitte, die letztendlich noch nicht gläubig sind und die fragen, was bringt es mir, Gott zu dienen? Das ist ganz einfach. Das, was Gott dir anbietet, und das ist auch das, was Gott uns Gläubige als Dauerzustand anbietet, ist letztendlich Melchisedek im Sinne von dem König des Friedens. Das heißt, er bringt uns Friede ohne Ende. Was Gott bietet, ist Friede mit sich selber. Völliger Herzensfriede. Das bietet Gott. Aber Gott bietet nicht die irdische Güter. Das muss uns klar sein. Ich kann dir nicht sagen, ob es dir materiell, menschlich gut geht, wenn du Gott dienst. Das ist der Ratschluss Gottes. Weiß ich nicht. Aber ich kann dir hundertprozentig versprechen, wenn du Gott dienst, dann hast du Friede mit Gott. Wenn du der Herr Jesus annimmst, wenn du den, den Gott gesandt hat, hier Melchisedek mit Brot und Wein, mit dem vollkommenen Opfer, wenn du den annimmst, dann hast du Friede mit Gott, Friede wie ein Wasserstrom. Ich möchte ein paar Stellen dazu lesen, aus Römer 5 zum Beispiel, wo die Schrift sagt, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Dein Herz wird nie zur Ruhe kommen, wenn du nicht Friede mit Gott hast durch Jesu Blut. Das ist das Entscheidende. Und erst dann praktisch beginnt dieser Kampf, den wir gesehen haben. Lot war laut Bibel ein Gläubiger. Abraham war laut Bibel ein Gläubiger. Man muss zuerst einmal die Grundentscheidung fällen für diesen Melchisedek, für diesen König des Friedens. Man muss zuerst einmal den Frieden wollen. Man muss Friede suchen mit Gott, Vergebung der Sünden. Und dann erst beginnt der Kampf. Für uns Gläubige aber ist der Normalzustand, nämlich diesen Kampf zu, ich sag's einmal, zu gewinnen auf Dauer. Epheser 2, Vers 13. Nun aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus, denn er ist unser Friede. Das heißt, in dem Moment, wenn ein Mensch Vergebung der Sünde empfängt, dann kommt der Friede Fürst Jesus Christus in mein Herz. Und ich denke, ich brauche es nicht erklären. Wer ist Melchisedek? Melchisedek ist eine Christophanie, eine Christuserscheinung im Alten Testament. Und aus dem Grund werdet ihr im Hebräerbrief auf was ganz Interessantes treffen. Wie am Anfang noch sagt, er ist dem Sohn Gottes verglichen. Und mit jedem Vers, wo er weitergeht, wird es immer reeller. Am Schluss sagt er, erlebt. Das heißt, er ist wirklich eine Christophanie, eine Christuserscheinung, ist aber in Wirklichkeit der Sohn Gottes. Aber warum ist er dem Sohn Gottes nur verglichen und im Alten Testament nicht gleich? Weil es noch nicht die Fleischwerdung Jesu ist. Die geschah erst in Bethlehem. Es ist noch nicht die Fleischwerdung, es ist nur eine Christophanie, Erscheinung Gottes, Erscheinung Jesu Christi im Alten Testament. Aber hier ist ganz klar, die Bibel sagt, wenn man Jesus findet, wenn man diesen göttlichen Melchisedek findet, dann wird man das Blut Jesu erleben und dann ist man nahegebracht und dann hat man Friede mit Gott. Er ist unser Friede. Der Friede ist keine Sache, sondern eine Person. Sobald ich ihn finde, Jesus, kommt der Friede ins Herz und dann ist Friede mit Gott. Und dann erklärt die Bibel ganz klar, wie geschah es. Kolosser 1,20. Wir haben es gestern studiert und zwar vorgestern. Die Bibel sagt praktisch, dass Gott in der Phase, wo letztendlich das Alte Testament gelaufen ist, vor dem Kommen Jesu, dass er mit den Menschen Waffenstillstand hatte. Und Waffenstillstand hat man, wenn Krieg ist. Und Kolosser 1, Vers 20 zeigt, wie der Krieg für einen Menschen beendet wird, diesen Krieg um die Sünde, wie der beendet wird. Und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte, durch das Blut seines Kreuzes. Kolosser 1,20. Blut bringt Friede. Das Blut Jesu bringt Friede. Durch Jesu Blut habe ich Friede mit Gott. Das ist das Entscheidende. Und wenn das ein Mensch erlebt, dann ist er ein wahrer Jünger Jesu. Aber jetzt glaub doch nicht, dass der Teufel dich dann in Ruhe lässt. Sondern um diesen Friede geht der Kampf. Und darum ist der Melchisedek der König des Friedens. Und jetzt bringt er den wahren Gläubiger das, was sie brauchen. Er bringt ihnen etwas entgegen, das werden wir gleich sehen. Aber zuerst nochmal Jesaja 9, Vers 5. Was sagt die Bibel? Der Herr Jesus ist unser Friedefürst. Er ist der, der Friede geschaffen hat mit Gott durch sein kostbares und teures Blut. Und das ist das, was der Herr Jesus dir anbietet. Wisst ihr, jetzt müsst ihr mal gucken, was für Ziele? Erzählen Sie mir, was wollen Sie beruflich?
war mir so unangenehm, ich habe es ja nicht gewusst, ich wollte weiterwursteln. Und so ist es bei vielen Gläubigen, sie wollen weiterwursteln. Aber Gott hat klare Ziele. Und das Ziel Gottes ist Friede. Friede. Das ist, was Gott will. Das ist das, was der Melchisedek, der König des Friedens, der Herr Jesus, anbietet. Friede. Jetzt kommt die Frage, was jagst du nach in der Welt? Ist dein Hauptziel, diesen Frieden mit Gott im Herzen zu haben? Vielleicht hast du Frieden im Herzen, weil du auch einen Waffenstillstand geschlossen hast mit dem Teufel. Vielleicht greift dich der Teufel gar nicht an, weil du nicht kämpfst. Das ist dein Friede, auf den würde ich lieber verzichten. Sondern ich meine Friede mit Gott, mittendrin, im brodelnden Kampf. Mittendrin, wo es Kraft, wo man wirklich das Reich Gottes treibt, wo man kämpft. Wo man das Evangelium treibt, wo man wirklich Gott dient, vor ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte. Und dann Friede, das ist der Friede, den man mit Seelen bringt. In Jesaja 26, Vers 12 erklärt das nochmal. Uns aber, Herr, wirst du Frieden schaffen, denn auch alle unsere Werke hast du für uns vollbracht. Ein Herz kommt völlig zur Ruhe, weil am Kreuz vor Golgatha dieses vollkommene Opfer praktisch vollbracht ist, weil er alles getan hat. Ich brauche nichts menschlich mehr bringen. Ich muss jetzt nur noch beginnen, mit den geistlichen Mitteln, mit den geistlichen Waffen, mit dem, was Gott mir vorgibt, zu kämpfen. Aber ich brauche selber Gott nichts mehr bringen, dass er mit mir zufrieden ist. Das Blut Jesu Christi reicht Gott dem Vater, dass völliger Friede ist zwischen mir und Gott dem Vater. Bezüglich der Werke, es reicht Gott vollständig, dass die Werke letztendlich im Opfer Jesu enthalten sind. Steht im Epheser 2, Vers 10. Gott hat alles getan, es ist alles fertig. Es ist alles vollbracht. Ich brauche hier nichts mehr zu tun. Dieser Friede beinhaltet das alles. Und das ist das, was letztendlich Melchisedek bringt. Im Jesaja wird es teilweise ungeheuer dramatisch beschrieben. Jesaja 48, ich lese mal Vers 18. O, dass du auf meine Gebote merken würdest, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Und was sagt die Bibel? Was ist das Gebot Gottes im Johannes Evangelium? Dass ihr glaubt an den, der Gott gesandt hat. Da man seinen Glauben auf dieses vollkommene Opfer richtet. Nicht diese elende Werke des Fleisches tut, sondern im Glauben dieses vollkommene Opfer ehrt. Und dann kommt die Seele zur Ruhe. Und das bringt er ihm. Er sagt nämlich nur, Vers 22, dass man nicht vergesse, keinen Frieden, spricht der Herr, gibt es für den Gottlosen. Der Gottlose hat keine Chance. Ohne das Blut Jesu, keine Chance. Ohne der Herr Jesus, keine Chance. Sondern das ist das, was Gott will. Dass jeder von uns bleibende, dauerhafte Friede hat mit Gott durch das Blut Jesu Christi. Was tut er hier, wenn man 1. Mose 14 nochmal in Ruhe sich ansieht? Der Priesterfürst, der König des Friedens, der König von Jerusalem, der Herr Jesus kommt und bringt ihm etwas. Er bringt Abraham was ganz einfaches. Er brachte ihm Brot und Wein. Wein für das vergossene Blut am Kreuz von Golgatha, Brot für den gebrochenen Leib Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Das heißt, ein perfektes Opfer. Er bringt ihm das vollkommene Opfer und sagt, dadurch wirst du zur Ruhe kommen. Das heißt, dieser Priesterdienst nach der Ordnung Melchisedeks, der ist völlig anders. Der hat nicht wie im Alten Bund dauernde Opfer. Der hat ein einziges Opfer. Und das Einzige, was getan wird an dieses Opfer, das wird vollkommen ausgenutzt. Das wird für die Gläubigen vollkommen benutzt persönlich. Und einmal in der Woche, am ersten Tag der Woche, wird gedacht. Das ist der Grund, warum hier, wenn sich manche wundert, warum sich ein Teil der Gläubigen Sonntagmorgens absondert. Sonntagmorgens sich trifft, wo nur Gläubige sind, um hier das Abendmahl zu feiern. Das ist nichts anderes, wie an dieses Brot und an diesen Wein, an das vollkommene Opfer zu gedenken. Das ist das Höchste an Gemeinschaft, was Gott geben kann, wenn man sich um das Opfer versammelt. Psalm 50 sagt Gott, versammelt mir meine Frommer, die einen Bund mit mir geschlossen haben über dem Opfer. Das heißt, da ist die wahre Versammlung der Gläubigen, wenn sie sich versammelt um das Opfer und sich darum dreht. Das ist wichtig. Dass man sieht, man dreht sich ums Opfer, nicht um was anderes. Und da ist das vollkommene Opfer Jesu Christi, das hier der Melchisedek bringt. Er bringt Brot und Wein. Wisst ihr nicht, das Brot und Wein ist das Wesentliche. Das sind nur Zeichen, das sind Symbole. Sondern das Opfer ist das Entscheidende, was dahinter steckt. Das heißt, er bringt hier im Abraham das vollkommene Opfer. Und dann sagt die Bibel, weil er ist ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Ich lese uns dazu Hebräer 7. Ist im vorigen Anfang der Kapitel der 24. Vers. Hier heißt es, er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, da er immer da lebt, um für sie einzutreten. Das heißt, völlige Errettung, ein völliges Opfer kommt vom Herrn Jesus. Und jetzt kommt das Entscheidende. Es ist ein unübertragbares Priestertum. Kein Priester kann es unblütig wiederholen. Das ist ganz glasklar von der Bibel her. Sondern das Opfer ist einmalig. Es konnte nur eine einzige Person bringen im Universum, der Sohn Gottes, der ohne Sünde war. Der letztendlich vom Wesen her Gott war, genauso wie der Vater. Und nur er konnte das Blut vergießen. Nur sein Blut reicht für das. Und dieses Opfer ist unübertragbar. Auch dieses Priestertum. Und ist unwiederholbar. Ein für alle Mal. Ein perfektes Opfer. Die Ordnung Melchisedek sagt, er ist ins Heiligtum eingegangen. Er hat ein Priestertum, das unübertragbar ist. Niemand kann mehr was daran tun. Es ist vollkommen, es ist perfekt, es ist einmalig, es ist unwiederholbar. Und da ist nichts mehr hinzuzufügen. Und jetzt heißt es hier, er segnet ihn. In dem Moment, wenn man Melchisedek begegnet, wenn man Jesus Christus wirklich begegnet, dann kommt die Seele zur Ruhe, dann ist Friede mit Gott, dann kommt die arme Seele zur Ruhe. Dann begreift man Brot und Wein, das vollkommene Opfer, die Reinigung durch Jesu Blut, das mit Christus gekreuzigt sei, die ganze Wirkung des Opfers, dass man von Gott her vollständig im Zustand ist, wo Gott mit mir zufrieden ist, durchs Blut. Jetzt heißt es hier, und er segnet ihn. Und sagt nun ausdrücklich, gesegnet sei Abraham vom allerhöchsten Gott, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Jetzt kommt das Entscheidende. Er segnet ihn und gleichzeitig sagt er aber, gesegnet sei. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. In Epheser 1, Vers 5 steht, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus. Aber das wirkt oft nicht, weil der Gläubige letztendlich diesen Segen nicht in der Tiefe annimmt, dieses vollkommene Opfer. Und darum sagt hier der Melchisedek, sagt der Herr Jesus nochmal ganz klar, gesegnet sei. Das ist praktisch eine Aufforderung, du sollst wirklich so gesegnet sein. Er segnet ihn, sagt aber, da ist alles da. Und wenn ein Mensch der Herr Jesus findet, dann hat er nicht nur Friede mit Gott, sondern er hat die Fülle des Segens in Christus. Ein Gläubiger, der das Opfer begreift, wird nie mehr sich einer Zwei-Stufen-Lehre hergeben. Der wird nie mehr was Zusätzliches suchen zum vollkommenen Opfer, sondern wird immer nur danach trachten, dass das vollkommene Opfer zur Wirksamkeit gelangt. Für mich immer ein Zeichen, dass nicht begriffen wurde, die Zwei-Stufen-Lehre, wo man was ein zweites Erlebnis braucht, wo man nochmals einen Schub vom Heiligen Geist braucht. So wird es ja meistens letztendlich erklärt. Das vollkommene Opfer hat in sich die totale Fülle, es hängt nur an mir. Was hier natürlich ganz entscheidend ist, und es heißt hier, und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand geliefert hat, er erklärt jetzt, dass praktisch durch dieses vollkommene Opfer völliger Sieg über die Feinde, über die Finsternismächte, über die Sünde gegeben wird von Gott her. Ich kriege also, wenn ich das vollkommene Opfer Jesu annehme, wenn der wahre Melchisedek mir den Dienst tut, Friede mit Gott, völliger Sieg über Sünde, völliger Sieg über die Finsternismächte, die Fülle des Segens Jesu Christi, alles, was ich brauche, Lukas 1, 74, das ist die Prophetie drüber, dort heißt es, dass wir erlöst, das Wort erlöst, da steckt das griechische Apo drin. Apo heißt immer weg von. Das heißt, wir sind nicht nur losgebunden vom Teufel, sondern wir sind von ihm gelöst. Wir sind von ihm hinweggetan. Genauso sind wir von der Sünde gelöst und von der Sünde hinweggetan durch das Opfer. Wir sind erlöst aus der Hand unserer Feinde, auf dass wir ihm Gottesdienst darbrächten, ohne Furcht, in Heiligkeit, Gerechtigkeit vor ihm. Alle Tage unseres Lebens. Das heißt, ich kann Gott dienen, vollständig befreit, wenn mir der Melchisedek entgegenkommt. Aber vergiss es nie als Gläubiger, der Teufel kommt da auch entgegen. Beide. Der König von Sodom kommt auch. Er bietet dir die Welt an. Er bietet dir hier an Vorteile. Beruflich. Letztendlich familiär. Er bietet dir die tollste Sache an. Und dann kannst du nur eines tun von ganzem Herzen, wenn du kein Lot sein willst, sondern wenn du wirklich ein Abraham sein willst, der Vater der Gläubigen ist, dann musst du ablehnen von ganzem Herzen und sagen, nein, nicht ein Vater, nicht ein Schuhriemer, ich will was anderes. Ich will das, was Melchisedek bringt. Ich will nach der Ordnung Melchisedeks leben. Ich will das vollkommene Opfer. Ich will das Blut Jesu. Ich will Frieden mit Gott. Ich will Fülle des Segens. Ich will Sieg über Sünde. Das dreht mich um. Und der Rest ist zweitrangig. Und dann kommt etwas, und das ist erschütternd.
Abraham.
Der Abraham ist so ein demütiger, unscheinbarer Gläubiger. Und da heißt es ganz einfach, und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Weit vom mosaischen Gesetz gibt er ihm den Zehnten von allem. Was ist der Zehnte im Neuen Testament? Das steht in 2. Korinther 8, Vers 5. Und zwar, die Schrift sagt, und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin. Zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Und das ist der wahre Zehnte im Neuen Bund, da man sich vollständig mal Jesus hingibt. Wenn man sich ihm vollständig hingibt, dann ist auch der Geldbeutel hingegeben, dann ist alles hingegeben, dann ist die Zeit hingegeben, dann bestimmt er. Es ist oft so, der Gläubige besucht ein Alibi. Ich hab's mir nicht auch erklärt mit dem Bettler. Dann gibst du Geld, dass du dein schlechtes Gewissen beruhigt hast. Und so hat es viele Gläubige. Sie geben Gott etwas, nur dass er zufrieden ist. Aber Gott will alles. Das ist das Brutale. Er will alles. Er will mich ganz. Mit Haut und Haaren. Er will völlig über mich bestimmen. Und das ist das, was der Abraham tut. Alttestamentlich der Zehnte, neutestamentlich alles. Ich gebe mich dem Herr Jesus wirklich hin. Und dann kommt das Zweite. Es heißt ja hier, sie gaben sich hin, nämlich einmal Jesus, und dann gaben sie sich ihr zweites Mal hin, nämlich uns, den Menschen, durch den Willen Gottes. Wenn ich einmal Jesus alles gebe, ist das so theoretisch. Geh doch mal hin und sag, mach mit mir, was du willst. Du kannst alles haben, Herr Jesus. Alles. Ob du das wirklich so meinst. Der Hatzenthaler ist ein ehrlicher Mann gewesen. Er hat sich Gott auf den Altar gelegt und gesagt, alles, Herr. Und wo er sich das überlegt hat, solange er sich hingegeben hat, hat er gesagt, eigentlich will ich gar nicht alles, hat versucht, es zurückzunehmen. Und dann hat sein Herz ganz klar, kam schon das Echo im Herzen, wo Gott gesagt hat, es ist angenommen, nicht mehr zurückziehen. Und er hat dann alles gegeben. Aber er konnte nicht mehr zurückziehen. Gott hat das Opfer angenommen. Wenn man sich Gott wirklich hingibt, dann nimmt er alles. Und dann entscheidet er, was du behalten darfst. In jeder Beziehung. Und dann schickt er dich an deine Aufgabe, dann schickt er dich zu den Menschen. Und dann musst du dich den Menschen hingeben, nämlich als Diener oder als Magd Jesu Christi. Aber zuerst gibt man sich ihm hin und er schickt mich dann zu den Menschen. Das ist das biblische Muster. Und das ist das, was hier passiert. Welche Seele kommt? Der Herr Jesus kommt mit dem vollkommenen Opfer. Er kommt mit dem Blut, er bringt Brot und Wein, ist alles vollbracht. Er kommt als Hohepriester, der mir hier hilft, der mir zur Seite steht. Er bringt die Fülle des Segens, er bringt alles, was Gott gegeben hat, er bringt Erlösung, Freiheit vor den Feinden, Sieg über jede Finsternis macht, er bringt mir totaler geistlicher Sieg. Und Abraham antwortet, indem er sich hingibt. Ganz. Und dann schickt ihn Gott weiter. Gott, das bis praktisch ergibt sich dem Schöpfer Himmels und dem der Erde hin, dem, der sowieso letzte Macht hat. Und das Interessante ist, selbst dann, das ist ja eine chronologische Folge, selbst dann, als Abraham diese Hingabe vollzieht, sagt der König von Sodom, der Teufel, jetzt sagt er nicht mehr, Abraham, gib mir deine Seele. Sagt er nicht. Die hat er ja nicht. Die kriegt er nicht. Die gehört Melchisedek. Die gehört dem lebendigen Gott, die ist reserviert. Sondern er sagt, gib mir die Seele der anderen. Gib mir die anderen Seelen. Und so ist der Teufel. Wenn er schon Gläubige nicht so weit bringt, dass er ihm dient, dass er seine Seele stehlen kann, dann will er wenigstens, dass der Gläubige sich so benimmt, dass man die andere Seele in Ruhe lässt. Und das ist auch unser Auftrag, warum wir das Evangelium weitergeben müssen, weil wir dem König von Sodom die Seele nicht gönnen. Sondern weil die Seele dem Herr Jesus gehören, der sie erkauft hat mit seinem kostbaren, teuren Blut. Und das ist hier der Kampf. Der Teufel kommt selbst, wenn ich mich vollständig hingebe und sage, aber die andere, die nehme ich. Aber jetzt kommt eigentlich was Brutales. Was macht denn der Abraham? Kämpft er? Das ist so, was er sagt. Und liebe Leute, wenn jemand in unserer Mitte ist, bei dem die Entscheidung nicht gefallen ist, hier steht was Glasklares. Abraham sagt, die Entscheidung, wem du dienen willst, die musst du selber fällen. Ich kann mir vorstellen, wie dieser
Anna, dieser Eschkol und dieser Mamre durch das Zeugnis Abrahams glasklar wusstet, wem er dient. Glasklar wusstet, dass man Melchisedek sich hingeben muss. Glasklar wusstet, wem muss man dienen. Aber die Entscheidung, die kann ein Mensch für einen anderen nicht fällen. Sie musste selber die Entscheidung fällen, ob sie das vom Teufel, vom König von Sodom annahmen oder ob sie das Gleiche tun wolltet wie der Abraham, dass sie zu Melchisedek geht, um den Frieden zu empfangen. Und das ist für jeden in unserer Mitte, der noch nicht bekehrt oder wiedergeboren ist, einfach das Problem. Diese Entscheidung kann ich für dich nicht fällen, die musst du selber fällen. Aber wir Gläubigen, die wir wiedergeboren sind, die wir Gotteskinder sind, für uns ist klar, wir dienen Gott nach der Art Melchisedeks, diesem König der Gerechtigkeit. Wenn man dann wieder in den Hebräerbrief reinkommt, dann erklärt die Bibel jetzt plötzlich Hintergründe aus diesem Geschehen. Sie erklärt jetzt einfach ein paar Hintergründe. Und zwar, sie beginnt in Hebräer 7, indem sie einfach nochmals diesen Namen auflistet und sagt, denn dieser Melchisedek war König von Salem, ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Er kam Abraham entgegen, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte und segnete ihn. Ihm gab auch Abraham den Zehnten von allem. Genau die Begebenheit, die wir gelesen haben. Er wiederholt sie. Jetzt erklärt er. Er wird zuerst gedeutet als König der Gerechtigkeit. 2. Korinther 5, 21. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Das heißt, hier sagt die Bibel, er ist der König der Gerechtigkeit. Wenn du nur einen Millimeter Probleme hast, dass du 100% sicher bist, dass du mit Gott in Ordnung bist, dann hat es mit Gerechtigkeit zu tun. Gerechtigkeit bedeutet nämlich, dass du bist, wie wenn du nicht gesündigt hättest. Dann musst du zum König des Friedens und zum König der Gerechtigkeit, zum Herr Jesus fliehen. So lange, bis du 100% sicher bist, dass du mit Gott in Ordnung bist. Zu dem ist er gekommen. Das ist seine große Botschaft. Jesus ist nicht gekommen, dass dein Sälchen ein bisschen mehr Wohlempfinden empfindet. Das machen wir uns doch heute weiß mit dieser abgefallenen Christenheit. Event. Säl ist egal, wo es herkommt. Ob es aus der Verkündigung kommt, ob es aus der Musik kommt, ob es aus der Veranstaltung kommt. Man versucht, die Leute verrückt zu machen mit Event. Zudem ist Jesus nicht gekommen. Das ist das Gebiet vom König von Sodom. Sondern er ist gekommen, um den Sälen Friede zu geben. Darum ist er gekommen. Friede mit Gott, Gerechtigkeit, dass man vollständig sicher ist, ich bin in Ordnung mit Gott. Wie willst du sterben, wenn du mit dem nicht hundertprozentig sicher bist? Wie willst du sterben auf dem Totenbett, wenn du nicht sicher bist, du bist völlig in Ordnung mit Gott? Zu dem ist er gekommen. Er ist der König der Gerechtigkeit. Er ist der König des Friedens. Und König war im Altertum letzte Instanz. Letzte Instanz für Gerechtigkeit. Letzte Instanz für Frieden. Jetzt erklärt die Bibel nochmal und sagt, er ist verglichen mit dem Sohn Gottes, also der Christophanie. Und die Bibel sagt zum Zweiten, und zwar in Vers 3, er ist praktisch im B-Teil Priester für immer, für ewig. Das heißt, dieses Priestertum geht hinein bis in alle Ewigkeiten. Das heißt, Gott hat keinen anderen Ratschluss. Der Herr Jesus ist Gottes letztes Wort. Wisst ihr, wenn ich immer sehe, wie die Gläubigen versuchen, die Hintertüre zu finden für den Himmel. Es gibt keine. Die Tür ist zu, es gibt bloß eine Tür, der Herr Jesus. Und das ist das Radikale, wo da der Kampf der Endzeit drum geht. Da haben wir uns Synkretismus versucht zu verkaufen. Das heißt Religionsvermischung, dass es andere Wege in den Himmel gibt wie der Herr Jesus. Ich möchte es nochmals betonen, dass jedes Missverständnis ausgeschlossen ist. Entweder komme ich durch Jesus und sein Blut zum Vater, habe Frieden mit Gott, werde wiedergeboren, gerettet, komme in den Himmel, oder ich komme gar nicht in den Himmel. Jeder andere Weg führt in die Hölle. Ich habe keine Frage. Jesus allein, das ist die Botschaft, die hier auch eindeutig ist. Und er sagt hier letztendlich, er ist ein Priester Gottes des Allerhöchsten, für immer da, für ewig. Es wird bis hinein in die Ewigkeiten keine andere Möglichkeit geben, mit Gott in Ordnung zu kommen und völliger Friede zu kriegen und völlig letztendlich sein Herz zur Ruhe zu bringen. Das ist das Problem. Und wenn ich als Gläubiger dann plötzlich ein Herz habe, voll Unruhe, ja, was ist dann? Eindeutig. Dann bin ich wahrscheinlich am König von Sodom auf den Leim gegangen, dass er mich verrückt macht. Dann wird es Zeit, dass ich mein Herz abkehre vom König von Sodom und wieder hingehe zum König der Gerechtigkeit, zum König des Friedens, zum Melchisedek, zu Jesus Christus und mein Herz wieder zur Ruhe bringt. Und die Bibel geht ganz klar hin. Sie sagt dann, Vers 7, nun ist es aber unwidersprechlich, dass der Geringere von dem Besseren gesegnet wird. Ich lese 4. Mose 19, 19. Nie kann dir ein Bruder und gleich 100-mal nicht ein Priester die Sünden vergeben. Nie. Aber in der Seelsorge, es ist absoluter Unsinn. Darf ich es mal so deutlich sagen? Wenn man in der Seelsorge hingeht und sagt, ein anderer hat mir Vergebung der Sünde zugesprochen. Das ist Unsinn. Wisst ihr warum? Der andere ist mir einfach nicht gut genug. Laut Bibel ist er genauso dreckig wie ich. Laut Bibel ist er genauso sündenverderbt. Weil der Bibel steht in 4. Mose 19, 19, der Reine soll den Unreinen besprengen und soll ihn entsündigen. Der Reine muss mich besprengen. Wer ist der Reine? Der Herr Jesus, der Einzige, der keine Sünde hatte. Mit was muss er mich besprengen? Mit seinem Blut. Unwiderruflich ist es und unwidersprochen, dass das Bessere das Schlechtere segnen muss. Der Sohn Gottes muss mich reinigen, nicht Menschen. Geschwister, ich habe euch bitte, oder alle, die hier sind, geht weg von den Menschen. Die Menschen sind was Krankhaftes. Geht hin zu ihm. Er hat das Wahre, nicht die Menschen. Die Menschen sind furchtbar. Und die Bibel geht hier weiter und sagt, er lebt. Wisst ihr, es gibt ein Lied von früher, wo mal draufsteht, wo, das war mal sehr populär, da heißt es, und meine Glaubensüberzeugung kriege ich, wenn ich mich noch so anstrenge, nicht auf den Knopf an meiner Brust. Da hat er wahrscheinlich recht. Also man kriegt das Evangelium nicht auf ein einziger Satz oder auf ein Wort letztendlich zusammen. Aber das alte Ansteckchen, das wir mal hattet, ich habe jetzt noch eine ganze Gruppe daheim, das heißt, Jesus lebt, das ist gar nicht so dumm. Wenn man das nämlich durchdenkt, Jesus lebt. Er ist wirklich gestorben, er war wirklich tot und trotzdem lebt er. Also hat die Sünde keine Macht über ihn. Also stimmt alles, was die Bibel sagt. Wenn er auferstanden ist, wenn er lebt, dann hat er aber die Sünde bezahlt. Dann hat er am Kreuz von Golgatha alles bezahlt, dann stimmt alles, dann ist die Erlösung wirksam, von daher ist Jesus lebt, gar nicht dumm. Und hier sagt Bibel, er lebt. Das Opfer ist wirksam, ist eine Realität, ist keine Theorie, keine Religion, sondern ist wirksam. Und das nächste, was hier beim König von der Gerechtigkeit oder vom König des Friedens gesagt wird, das ist, und das ist ganz gravierend, Vers 12. Da sagt die Bibel, es muss notwendigerweise, wenn das Priestertum sich verändert, also wenn nicht mehr Aaron zuständig ist, nach dem mosaischen Gesetz, sondern wenn Melchisedek zuständig ist, dann muss eine Änderung des Gesetzes eintreten. Das heißt hier, es muss notwendigerweise auch eine Änderung des Gesetzes erfolgen. Das heißt, wir Gläubige haben ein anderes Gesetz. Und ich denke, das muss sich der Gläubige einbläuen. Jetzt sage ich es mal ganz vorsichtig. Ich will von ganzem Herzen, dass du von 2. Mose 16 bis Apostelgeschichte 1 Ende alles verstehst. Dass du das mosaische Gesetz in der Tiefe aller Tiefen durchschauen kannst. Dass du es begreifst bis in die letzte Faser. Aber ich will, dass du nicht einmal einen Schuhriemen oder einen Faden von diesem mosaischen Gesetz nimmst. Finger weg vom mosaischen Gesetz. Römer 10, 4. Christus ist das Ende oder das Ziel, das heißt Telos, bedeutet beides, des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. In Christus ist das Gesetz erfüllt und in Christus ist es vorbei. Römer 7, 4. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen angehört, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Wir sind tot fürs mosaische Gesetz. Für uns gilt ein anderes Gesetz, ein neues. Wisst ihr, wenn die Gläubigen zu mir kommen, bei mir war mal ein Gläubiger, der sagt, deine Frau hat ungehorsam im Herzen. Dann an anderer Stelle sagt er zu mir, ich liebe den Herrn mehr wie du. Und ich sage, erklär mir das mal. Und das ist mich schon, ich will ja der Herr Jesus von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte lieben. Wieso liebst du mehr? Sagt er, weil ich das Gesetz halte. Ich muss sagen, Dummheit. Ich bin tot fürs Gesetz. Tot. Es hat mir nichts mehr zu sagen. In 1. Timotheus 1, Vers 8 heißt es eindeutig. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzesmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen, Widerspenstigen, Gottlosen, Sündern, Unheiligen, Gemeinen und so weiter, kommt der ganze Sündekatalog. Das Gesetz ist für die Ungläubigen. Ich zeige dem Ungläubigen laut Römer 3, Vers 20, dass er zum Tode verurteilt ist durch das Gesetz. Aber ich bin doch nicht verurteilt. Ich bin begnadigt. Ich habe das Blut Jesu. Ich bin frei. Das Gesetz gilt für mich nicht mehr. Was gilt denn für mich? Und das ist von letzter Bedeutung, dass ein Gläubiger das begreift. Dann verliert er die Gesetzlichkeit. Er wird dann plötzlich ein freier Mensch. Römer 8, 2. Das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Es gibt ein Gesetz, eine Gesetzmäßigkeit des Todes und der Sünde, die mir anhaftet. Dann gibt es das mosaische Gesetz, die mich wegen dieser Gesetzmäßigkeit zum Tode und zur Hölle verurteilt. Und da gibt es ein zweites Gesetz, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, das mir vollkommener Freispruch bringt durch Jesu Blut. Und jetzt sagt die Bibel, du letztendlich brauchst keine Angst mehr zu haben vor dieser Verurteilung. Du brauchst keine Angst mehr zu haben von der Sünde. Du brauchst keine Angst zu haben vom Teufel. Keine Angst vom Tod. Du bist nämlich nach einem neuen Gesetz vollständig begnadigt. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Sobald ich in Christus bin, wirkt dieses Gesetz letztendlich und ich komme völlig zur Ruhe. Mein Herz wird dann Friede empfinden. Sobald ich zu meinem Jesus komme und das Blut in Anspruch nehme, kommt das Herz zur Ruhe. Das mosaische Gesetz gilt nicht mehr. Ich bin nicht verurteilt, ich bin frei. Und nach diesem Gesetz des Geistes des Lebens soll ich jetzt leben. Das heißt, im Geiste wandeln. Nicht mehr mit Werke umgehen, sondern das tun, was der Herr von mir will. Die Werke kommen automatisch. Epheser 2,10, das ist überhaupt keine Frage. Und jetzt geht die Bibel hier mit dem Hebräerbrief und sagt ungeheure Dinge. Sie sagt in Vers 18, dies geschieht nämlich eine Aufhebung des vorher gültigen Gebotes wegen seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit. Das alte Gesetz ist wirklich vorbei. Und jetzt sagt er gleich drauf, aber die Einführung einer besseren Hoffnung, durch die wir Gott nahen können, du kannst Gott nahen und du bist nicht im Vorhof. Drum darfst du auch das Lied nicht singen. Ich will einziehen in sein Tor mit dem Herzen voller Dank und treten in den Vorhof mit Preis. Das ist Unsinn. Im Neuen Bund sind wir nicht im Vorhof, sondern im Allerheiligsten. Und das Allerheiligste und das Heilige ist laut Hebräerbrief 1, weil der Vorhang nämlich zerrissen ist. Das heißt, der Leuchter steht mittendrin im Allerheiligsten, wo die Herrlichkeit Gottes ist, die Wolke und Feuersäule. Wir sind im Allerheiligsten. Wir haben die Einführung einer besseren Ordnung. Die Ordnung, welche Sedex heißt, ich kann in der Gegenwart Gottes leben, Tag für Tag, durch Jesu Blut. Keine Religion mehr, keine Zeremonie, kein Zirkus, sondern ich kann mit dem Herzen voll Dank durchs Blut Jesu ins Allerheiligste eintreten im Glauben. Das ist überhaupt kein Problem. Und jetzt erklärt die Bibel in Vers 22, das ist ein besserer Bund wie der alte. Jesus ist der bessere Bürger. Bürger, Fürsprecher, Rechtsanwalt, Tröster. Ist alles das Gleiche. 1. Johannes 2, ganz entscheidend, Vers 2. Er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Er ist unser Sühnopfer, unser Hohepriester, unser Tröster, unser Anwalt. Er ist ein besserer Bürger. Das heißt, das reicht, das was er getan hat, reicht vollständig. Und jetzt heißt es Vers 25, daher, das ist der ganze Grund, kann er auch diejenigen vollständig erretten, die durch ihn zu Gott kommen, da er immer da lebt, um für sie einzutreten. Das heißt, er kann uns vollständig retten, bis aufs Äußerste. Egal, wo du drin steckst, er kann dich völlig retten durch sein Blut. Weil er der hohe Priester nach der Ordnung Melchisedek ist. Nach der Ordnung Aarons müsst er dich eventuell zum Tode, zu der Steinigung preisgeben. Alte Stammel. Aber im Neuen Bund hast du völlige Errettung, völlige Siege. Er holt dich aus jeder Falle raus, weil er der hohe Priester nach der Ordnung Melchisedek ist. Er gibt dir die Kraft, jedes Elend zu ertragen, weil er nach der Ordnung Melchisedeks dazu in der Lage ist. Er ist ein perfekter hoher Priester. Er braucht auch nicht mehr für dich Opfer bringen. Es ist alles geschehen. Du musst dich nur noch ihm von ganzem Herzen anvertrauen. Die Bibel sagt hier Vers 27, er hat es ein für alle Mal getan, ist alles fertig. Jetzt musst du kommen. Kommt her zu mir, dir mühselig und beladen sei. Du musst wieder Abraham, du musst erlauben, dass der König der Gerechtigkeit, der König des Friedens, der hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks zu dir kommt, der Herr Jesus. Und du musst letzten Widerstand leisten und du darfst nicht zulassen, dass der König von Sodom kommt. Du musst ihn abwehren. Du musst sagen, es will ich nicht. Und dann redet die Bibel im letzten Vers von dem Kapitel vor was Ungeheuerem. Sie redet von dem Wort des Eidschwures. Sie redet von diesem heiligen Eid Gottes, der nach mosaische Gesetz erfolgt ist, nach dem neuen Gesetz. Sie redet vom Sohn, der für alle Ewigkeit vollendet oder vollkommen ist. Das heißt, Gott hat den Eid geschworen, dass letztendlich Jesus Christus das letzte Wort Gottes ist. Und jetzt kommen wir zu einem ganz praktischen Teil, mit dem möchte ich abschließen. Du musst einmal in deinem Leben sicher sein, dass du zu Melchisedek gekommen bist. Du musst einmal 100% sicher sein, dass Brot und Wein bei dir realisiert wurde, dass du wirklich Vergebung der Sünde hast, dass das vollkommene Opfer von dir angenommen wurde, dass du wirklich Buße getan hast, dass der Jesus in deinem Herzen wohnt. Es muss sicher sein, dass dieses herrliche Priestertum wirklich bei dir gezogen hat. Wenn nicht, dann hast du ein Riesenproblem. Dann könnte es sein, der König von Sodom blüfft dich immer noch. Was hat er für ein Ziel? Er will deine Seele. Er will dich in die Hölle bringen. Jesus will dich in den Himmel bringen. Also müssen wir hinfliehen zum König der Gerechtigkeit, zum König des Friedens, zum Melchisedek. Wir Gläubige, wir haben ein Problem. Der Teufel bietet uns dauernd die Dinge dieser Welt an. Die wollen wir nicht, sondern wir möchten Melchisedek. Wir wollen die geistlichen Güter. Da geht es darum, Geist oder Fleisch. Wir wollen das Geistliche. Und diese Entscheidung müssen wir von ganzem Herzen fällen. Wir müssen letztendlich der König von Sodom ablehnen. Wir müssen der König des Friedens, der König der Gerechtigkeit, Melchisedek, annehmen. Von ganzem Herzen. Und dann kommt unser Herz zur Ruhe, wie ein Abraham zur Ruhe gekommen ist. Und er ist der Vater der Gläubigen. Er ist unser Muster. Er ist der, der uns gezeigt hat, was wir zu tun haben. Wir haben letztendlich das vollkommene Opfer. Wir haben Melchisedek anzunehmen, von ganzem Herzen. Wir haben zu wandeln nach der Ordnung Melchisedeks. Und wenn das ein Herz tut, dann kommt es zur Ruhe. Aber es ist alles passiert. Man braucht nichts verändern. Man braucht keine geistlichen Erlebnisse, man braucht keine Zustände. Es ist alles da, es ist alles fertig, alles perfekt. Das Einzige, was sich ändern muss, ist mein Herz, meine Stellung zu Melchisedek, meine Stellung zum König von Sodom. Es wird in meinem Herzen passieren, die Entscheidung. Je nachdem, wo ich mein Glaube darauf richte, wird es passieren. Geist oder Fleisch, nimmt die Bibel aus. Ich nenne es Himmel oder Hölle. Gott oder der Teufel? Ist Entscheidung für die Ewigkeit. Ja oder nein? Gibt ein Kinderlied, das heißt ja oder nein, heiß oder kalt. Man wird letztendlich mit seinem eigenen Herzen die Weiche stellen. Geschwister, wenn wir heute rausgehen, mit einem brennenden Herzen, mit einer heiligen Entscheidung, nicht der König von Sodom, sondern Melchisedek, dann wirst du heimgehen mit einem brennenden Herzen. Und dann wird Brot und Wein wirken. Dann wird Friede kommen wie ein Wasserstrom. Dann wird die Segnung Gottes über dich sich ergießen in einer unvorstellbaren Weise. Dann wirst du Sieg über Sünde haben, wo du gestern noch keinen Sieg hattest. Plötzlich wird Sieg über Sünde da sein. Du wirst plötzlich beginnen, Gott zu loben und zu preisen, zu anbeten. Nicht charismatisch als Veranstaltung, sondern in deinem Herzen für das, was er an dir getan hat. Und dann wirst du etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, möchte ich anbeten, dass du der hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks geworden bist. Dass du für uns das mosaische Gesetz durch dein kostbares und teures Blut völlig erfüllt, völlig abgetan und völlig wirklich erledigt hast. Und dass wir jetzt in dir durch den Heiligen Geist im Geiste wandeln können, völligen Sieg haben dürfen. Danke dir für dieses vollkommene Opfer, dass du uns entgegengekommen bist mit Brot und Wein, um uns zu retten. Danke dir, dass du uns täglich entgegenkommst, dass wir nicht dem König von Sodom zum Opfer fallen, dass wir dir, dem Lamme, folgen dürfen, wohin du gehst. Und jetzt gib Gnade, du kennst unsere Herzen. Wenn irgendein Herz ist in unserer Mitte, das dich noch nicht kennt, dann erbarme dich. Wenn aber Herzen in unserer Mitte sind, die geliebäugelt haben oder immer noch liebäugelt oder schielet nach dem König von Sodom, dann erbarme dich. dass wir ihn genauso wegschicken, dass wir nichts mit zu tun haben wollen wie beim Abraham, dass wir uns dir, dem wahren Priester nach Ordnung Melchisedeks, nähern, um deine Fülle zu erleben, auf dass der Vater im Himmel letztendlich durch diese Hingabe geehrt wird. Wir danken dir, Jesus. Wir beten dich an und bitten einfach, dass du dich uns erbarmst. Amen.